Ich bin Margarete Wohlan, hallo. Und mir zugeschaltet ist unser Moskauer Korrespondent Björn Blaschke, der uns in den letzten Wochen immer wieder über Georgien informiert hat. Hallo, Herr Blaschke.
Hallo.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Herr Blaschke, um Georgien wird es auch in dieser Weltzeit gehen. Dort protestieren seit mehr als 2 Monaten zehntausende Menschen gegen das Gesetz über die Transparenz zur ausländischen Einflussnahme, so heißt es offiziell. Und dieses Konzert gehörte auch zu den Protestaktionen. So klang es vor einer Woche am 2. Juni in der georgischen Hauptstadt Tiflis. Ein Solidaritätskonzert mit populären Bands und Massen von Besuchern, wo auch Geld gesammelt wurde für die festgenommenen Protestteilnehmer. Sakartvelo übrigens, so nennen die Georgier ihr Land. Herr Blaschke, die Proteste halten nach wie vor an, obwohl das Gesetz seit Anfang Juni in Kraft ist und damit nicht mehr rückholbar, zumindest nicht so einfach. Die Entschlossenheit und die Wut also auf das Gesetz sind nach wie vor groß, ja?
Auf jeden Fall. Und die Wut ist auch noch mal etwas angeschwollen, weil es gleich danach dann eine weitere Gesetzesinitiative gegeben hat, die so ein bisschen in den Schatten dieses ausländische Agentengesetzes getreten ist, wie es hier immer wieder genannt wird auch. Man hat im Prinzip an dem Tag, an dem das Agentengesetz in Kraft getreten ist, hat man eine Initiative wieder aus der Schublade geholt, die mal schon im März eingebracht worden war. Und zwar geht es da überwiegend gegen die LGBTQI-Plus-Bewegung. Das soll jetzt in den kommenden Tagen das erste Mal erörtert werden und dann kurz vor der Parlamentswahl, die im Oktober ansteht, wieder diskutiert werden und möglicherweise auch noch bis dahin verabschiedet werden. Und das hat nochmal die Wut befeuert. Und zwar insofern, als man auch bei dem LGBTQI-Plus-Gesetz denkt, dass das eine Kopie eines Gesetzes ist, das von Russland ausgegeben worden ist vor 10 Jahren, genau eben wie dieses Agentengesetz, das auch jetzt eben seit Anfang des Monats gilt.
Herr Blaschke, wir kommen später nochmal auf dieses LGBTQ-Plus-Gesetz zurück. Bleiben wir nochmal bei diesem sogenannten Agentengesetz oder Transparenzgesetz. Es schreibt ja vor, dass sich Medien und Nichtregierungsorganisationen registrieren lassen müssen, wenn sie mehr als 20% ihres Geldes aus dem Ausland erhalten. Und dazu jetzt ganz kurz 2 Stimmen, eine Kontra- und eine Pro-Gesetz.
Im Gesetz geht es darum, dass sich diese Organisationen selbst deklarieren müssen als Agenten. Und das wird ganz klar auch gegenüber der Bevölkerung so erzählt, dass diese NGOs so unter Einfluss des Westens sind.
Es wird Transparenz herrschen und ich will wissen, wofür NGOs Geld bekommen, wer sie finanziert und warum und wofür sie es ausgeben. Das interessiert mich.
Herr Blaschke, Sie haben mit beiden Frauen gesprochen. Ist es so, dass diese zwei tatsächlich die polarisierte Gesellschaft Georgiens spiegeln?
Ja, ich finde schon. Also die Demonstration gegen dieses Gesetz war, wie ich fand, immer extrem bunt, war eher von gut gebildeten Menschen, die aller 3 Generationen, es waren Jugendliche da, es waren Erwachsene da und es waren ältere Menschen da. Also ein wirklicher Querschnitt, aber eher, würde ich sagen, der ganz gut gebildeten Menschen, die da auf die Straße gegangen sind, auch überwiegend Hauptstädter, also alle aus Tbilisi, wie man hier sagt. Und auf der anderen Seite bei dieser Kundgebung für das Gesetz, das waren eher Leute, würde ich sagen, aus den ländlichen Gegenden, also aus den Provinzen, die sind hier regelrecht hergebracht worden in Überlandbussen und Kleinbussen und so. Also die ganze Stadt war verstopft, zumindest in den Außenbezirken. Und ich glaube, dass die ländliche Bevölkerung, die ja dann doch also 2/3 auf jeden Fall der Bevölkerung Georgiens ausmacht, dass die ländliche Bevölkerung dem Ganzen eher kritisch gegenübersteht. Also ich bin neulich hier einmal durchs Land gefahren, Richtung russischer Grenze, also in die Berge hoch. Und da habe ich nicht eine einzige Europaflagge auf dem Weg gesehen, während hier in Tiflis überall Europaflaggen hängen, neben der georgischen Flagge.
Aber Herr Blaschke, dazu passt die Geschichte, die Sie auch mitgebracht haben aus Ihrer Überlandreise aus Agneti, einem Dorf rund 100 Kilometer nördlich von Tiflis. An ihm wird auch die jüngste Geschichte nach dem Zerfall der Sowjetunion deutlich, die bis heute die Georgier umtreibt.
In dem Dorf ist sichtbar, wie präsent der große Nachbar Russland in Georgien ist. Die meisten Menschen in Agneti leben von der Landwirtschaft. Überall Obstbäume, rankender Wein. In der Ferne, von Schnee bedeckt, der Kaukasusgebirgszug. Dahinter liegt die Russische Föderation. In Sichtweite von Agneti ein Zaun mit Stacheldraht, Masten mit Überwachungskameras. Das Dorf liegt an der Demarkationslinie zu Südossetien. Von dem Gartenhäuschen, in dem Gulia Gigauri und ihr Mann Dejemal heute wohnen, können sie rüberblicken auf ihr altes Zuhause in Südossetien, aus dem sie geflohen sind.
Das Haus wurde erst geplündert und dann niedergebrannt. Wir hatten keine Zeit, viel mitzunehmen. Geld, Familienschmuck, alles mussten wir zurücklassen. Sie haben unsere Kühe mitgenommen, unsere Schweine ließen sie zurück. Die sind verhungert.
Südossetien gehört völkerrechtlich zu Georgien. Aber ein Teil der Bevölkerung hat sich schon in den 1990er Jahren von Tiflis ab und Moskau zugewandt. Genau wie die Menschen in einer weiteren georgischen Region, Abchasien. Das war nach dem Zerfall der Sowjetunion, als Georgien unabhängig geworden war. In dieser Zeit kam es zu einigen kriegerischen Auseinandersetzungen, auch mit Beteiligung Russlands. Zehntausende Menschen wurden dabei getötet und mehr als eine Viertelmillion vertrieben. Im Sommer 2008 dann erneut ein kurzer Krieg zwischen Separatisten aus Südossetien und den georgischen Streitkräften. Ein Krieg, in den sich Russland einmischte. Die Begründung: Schutz der dortigen und der in Abchasien lebenden Bevölkerung vor der Gewalt der georgischen Truppen. Damals flohen mehrere 10.000 Menschen aus Südossetien, auch die Gigauris. Aber Dejemal Gigauri kann bis heute nicht loslassen.
Ich werde niemals meine Obstbäume verkaufen.
Am 12. August 2008, nach nur 5 Tagen, endete der Krieg nach Verhandlungen zwischen Georgien und Russland unter Beteiligung der EU. Trotz internationaler Proteste erkannte Russland Abchasien und Südossetien als unabhängige Staaten an. Moskau verstärkte seine Militäreinheiten, die schon in den 1990er Jahren gekommen waren, als sogenannte Friedenstruppen.
Russland ist ein Besatzer und wir, wie auch andere, mögen Russland nicht. Die Russen haben 20% unseres Landes besetzt und Russen haben unser Haus niedergebrannt.
Die Gigauris sind patriotische Georgier, wünschen sich eine Mitgliedschaft in der EU, aber sie sind für das Gesetz über die Transparenz ausländischer Einflussnahme. Sie sehen nicht, dass es russisch sei, wie viele Demonstrierende in der Hauptstadt Tiflis befürchten.
Für uns würde es sich lohnen, zur EU zu gehören. Was das neue Transparenzgesetz angeht, habe ich kein Problem. Warum sollten wir nicht erfahren, wer die NGOs finanziert?
Herr Blaschke, hat sie nicht recht?
Sie hat im Prinzip recht. Ich denke auch, dass es Transparenz in solchen Bereichen geben muss. Nur die ganzen NGOs, mit denen ich bisher zu tun hatte, die sagen mir, weißt du, es ist so, dass wir sowieso einmal im Jahr unsere Steuererklärung machen. Wir müssen unsere Bücher offenlegen dem Finanzamt gegenüber. Das heißt, wir sind schon transparent. Und das, was da jetzt passiert, das ist einfach eine Ausweitung. Das ist Überwachung. Und das ist das, weshalb wir dagegen sind.
Wie sehr ist denn die Gesellschaft Georgiens darauf angewiesen, dass die NGOs, die jetzt von diesem Gesetz zu ausländischen Agenten gemacht werden, dass diese NGOs also ihre gemeinnützige und humanitäre Arbeit weiterhin tun?
Die georgische Gesellschaft ist eine relativ arme Gesellschaft, sag ich mal. Also arm ist vielleicht falsch, aber es geht ja nicht finanziell besonders gut. Und das bedeutet, dass der Staat auch längst nicht die Hilfeleistungen erbringen würde, die es zum Beispiel ein Sozialstaat in Westeuropa macht. Und das bedeutet, dass eben viele NGOs da einspringen müssen, wo es sonst der Sozialstaat täte. Und wenn die NGOs ihre Arbeit einstellen müssen aufgrund dieses Gesetzes oder weil sie das so empfinden, dann bedeutet das natürlich einen Einbruch für die Bürger dieses Landes. Und ich habe nicht mit den ganzen NGOs gesprochen, aber ich weiß, dass gut 100 NGOs sich nicht registrieren lassen wollen, eben weil sie nicht als ausländische Agenten dastehen wollen.
Ich denke nicht, dass es um Transparenz geht. Es geht gegen Demokratie, gegen schwächere Gesellschaftsgruppen, auch Queere.
Bika Gabadadze setzt sich für sie ein, als Sozialarbeiter und Leiter von Temida. Die NGO bietet Hilfe bei HIV-Prävention, unterstützt bei der Jobsuche und bietet Obdach für Queere, die Probleme mit ihren Familien bekommen oder Gewalt erleben. Das Geld dafür, so Becker, erhalte er überwiegend aus dem europäischen Ausland, was er auch regelmäßig auf der Internetseite der NGO und gegenüber dem Finanzamt offenlege. Das neue Gesetz aber, so Becker, werde das Ende seiner Arbeit bedeuten.
Wir werden uns nicht registrieren lassen, so wie sie es wollen. Wir werden einfach unsere sozialen Dienste stoppen. Ich bin seit fast 9 Jahren Sozialarbeiter. Ich habe mein Bestes für die Community gegeben. Ich habe das Beste für mein Land gegeben. Ich bin gemobbt und verprügelt worden. Meine besten Freunde haben das Land verlassen, aber ich habe weitergemacht. Aber ich werde das nicht mehr tun, wenn ich als Agent bezeichnet werde. Dann gibt es eben kein Temida mehr. Das ist Fakt.
Im Schatten der Diskussionen um das gerade verabschiedete Gesetz gibt es noch eine weitere Gesetzesinitiative, die eine EU-Mitgliedschaft des Landes mit Blick auf die europäischen Werte unmöglich machen dürfte.
Es ist ein Gesetz zum Schutz traditioneller Familienwerte und von Minderjährigen.
Das schlug im März die Regierungspartei vor. Es würde Geschlechtsumwandlungen verbieten und gleichgeschlechtlichen Paaren die Adoption von Kindern untersagen.
Sie wollen Zensur, dass aus Filmen mit Queer-Szenen diese Sequenzen herausgeschnitten werden. Und noch etwas. Es soll queere Versammlungen verbieten, die auf die Popularisierung gleichgeschlechtlicher Beziehungen abzielen. Zum Beispiel Pride-Paraden. Und Berichterstattung darüber auch. Also Einschränkung der Meinungsfreiheit der Community. Das entspricht voll der Rechtsprechung, die in Russland schon gilt.
Herr Blaschke, immer wieder wird von den Demonstrierenden und der Opposition die Nähe der georgischen Regierung zu Russland betont. Die Rhetorik sei der russischen sehr ähnlich, die Betonung von Familienwerten, die Anti-LGBTQ-Plus-Haltung, die Sie schon am Anfang erwähnt haben, und eben auch dieses neue Gesetz. Dabei war die Regierungspartei Georgischer Traum ja als eine proeuropäische Partei gestartet. Warum diese Kehrtwende?
Ja, das ist die große Frage, die ich allen Gesprächspartnern, die ich so hatte, grundsätzlich auch gestellt habe. Und ich habe keine, und das hasse ich, wenn ich als Korrespondent sowas sagen muss, ich habe keine Antwort gefunden. Es ist nicht klar. Also es gibt die Spekulation, dass es um Geld geht, schlicht und ergreifend, dass einzelne Leute, die mit dem georgischen Traum, also der Regierungspartei, verbunden sind, dass sie einfach sehr gute Geschäfte mit Russland machen und dass sie die Geschäfte auch gerne weiter betreiben wollen. Ich habe eben schon erzählt, dass ich hier über Land gefahren bin, bin ich zur russischen Grenze hoch und das ist normalerweise eine Strecke 150 Kilometer ungefähr, für die braucht man 2 Stunden, ich habe 3,5 gebraucht. Und das hat was damit zu tun, dass die ganzen LKW, die ganzen Trucks aus der Türkei, aus Armenien, aus Georgien und aus Russland in Richtung Russland fahren. Und da Waren hinliefern. Was es ist, weiß ich nicht. Ich konnte nicht unter die Planen gucken. Aber es sind unzählige Güter, die da täglich über die Grenze gehen. Und das zeugt einfach davon, dass Geschäfte gemacht werden und sei es nur Transitgeschäfte. Und ich glaube, dass einfach verschiedene Kräfte in diesem Land diese Geschäfte nicht verlieren wollen.
Die große Führungsfigur hinter dieser Partei ist ja Herr Iwanischwili. Und der steuert das Verhalten und die Richtung, in die der georgische Traum geht. Und wir spielen hier einfach ein, was sie dazu zusammengebracht haben.
Den Grundstock für sein Vermögen legte Iwanischwili in Russland, wohin er noch immer gute Kontakte unterhalten soll. Der Oligarch war 2012 als proeuropäischer Politiker angetreten. Seine Partei verankerte die EU-Orientierung des Landes in der georgischen Verfassung. Und nach offiziellen Bekundungen hält sich der georgische Traum noch daran. In den vergangenen Wochen konnten wir Beobachter allerdings nicht herausfinden, warum sich die Regierungspartei durch das sogenannte Transparenzgesetz de facto von dieser Linie abwandte. Wir haben nur einen Hinweis gefunden in einem Podcast eines seriösen russischen Oppositionsmediums Medusa. Da sagte Mitte Mai der unabhängige Journalist Alexander Atassunzew:
Есть теория, что
Es gibt die Theorie, dass Moskau Tiflis angeboten habe, die territoriale Integrität wiederherzustellen, also aus Südossetien und Abchasien abzuziehen, wenn sich die georgische Regierung im Gegenzug vom proeuropäischen Kurs abwendet. Tatsächlich wurde 2021 eine Umfrage abgehalten, in der Menschen in Georgien vor die hypothetische Wahl gestellt wurden, sie sollten sich entweder für eine Mitgliedschaft in EU und NATO entscheiden oder für die territoriale Integrität ihres Landes. Und die meisten wollten eindeutig auf die europäische Integration verzichten und dafür lieber die Rückgabe von Abchasien und Südossetien.
Und in diesem Zusammenhang wird möglicherweise auch verständlich, warum Bezina Ivanischvili und der georgische Traum eine 180-Grad-Wendung hinlegten, weg von der EU.
Trotz der Versprechen des Bukarest-Gipfels 2008 wurden Georgien und die Ukraine nicht in die NATO aufgenommen, sondern im Regen stehen gelassen. Alle diese Entscheidungen werden von der globalen Kriegspartei getroffen, die einen entscheidenden Einfluss auf die NATO und die EU hat und für die Georgien und die Ukraine nur Kanonenfutter sind.
Genau, die globale Kriegspartei, das ist in der insbesondere der russischen Sprachweise, sind das die USA.
Und angespielt wurde gerade auf den NATO-Gipfel in Bukarest im April 2008, wo weder die Ukraine noch Georgien diesen Aktionsplan für die Mitgliedschaft bekommen haben, was sich beide Länder damals erhofft hatten. Herr Blaschke, wie groß ist die Resonanz auf solche Reden in der georgischen Gesellschaft heute?
Grundsätzlich ist es so, dass man das von beiden Seiten den USA und den Europäern vorhält. Also die Konservativen, also die Regierungsleute, genauso wie die gegen die Regierung stehen. Die einen betrachten es als Vernachlässigung und die anderen auch. Die einen sagen, wenn man uns das gegeben hätte längst mit der EU-Mitgliedschaft oder wir schon Beitrittsverhandlungen führen würden, dann wären wir schon weiter. Und das sagen die anderen auch. Die Frage ist nur halt, wenden sich die einen deshalb davon ab und sagen, wir wenden uns jetzt lieber Russland zu? Oder aber, so wie die Demonstrierenden, die da sagen, nee, wir wollen aber weiterhin auf diesem Weg bleiben. Und da geht es halt auseinander. Beide Seiten sind allerdings enttäuscht.
Herr Blaschke, für wie wahrscheinlich halten Sie die These des Journalisten, den wir eben im Beitrag gehört haben, wonach Russland der georgischen Regierung die Rückgabe von Südossetien und Abchasien angeboten hat, wenn Georgien auf die EU und NATO verzichtet?
Ich kann mir schon vorstellen, dass Russland das angeboten hat, aber man müsste ja mit einem Klammerbeutel gepudert sein, wenn Sie mir diese Ausdrucksweise erlauben, wenn man Wladimir Putin und seinen Leuten glauben würde. Es wurde einfach schon zu oft auf deren Seite gelogen, als dass man ihm da glauben könnte.
Würden Sie ganz kurz in die Kristallkugel schauen und uns sagen, wie die nächsten Monate bis zur Parlamentswahl im Oktober in Georgien wohl ablaufen werden? Wie schätzen Sie das ein?
Also, ich glaube, sie werden weiter demonstrieren und ich habe auch die Hoffnung, dass sie darüber hinaus, Demonstrationen sind ja keine Politik, dass sie auch in die Politik einsteigen werden. Und da geht es eben darum, dass die Parteien, die sich in Opposition zur Regierung befinden, dass die sich formieren zu einer großen Partei. Man kann sich nicht als Liste bewerben, sondern die Parteien müssen einzeln antreten. Sie haben eine 5%-Hürde. Wenn sie die nicht nehmen, können sie keine große Koalition schmieden gegen die jetzige Regierungskoalition. Und da liegt, glaube ich, der Hase im Pfeffer. Also das wird ein Problem sein. Die Opposition wird sich wahrscheinlich nicht zusammenraufen können
aber
zu
es
einer
war die,
großen Partei.
Ja, Herr Blaschke, aber es war die Rede davon, dass sich die proeuropäischen Kräfte innerhalb der Oppositionsbewegung tatsächlich zusammengeschlossen haben letzte Woche.
Ja, das haben sie getan. Sie haben eine Charta gegen gezeichnet. Ich glaube, es sind mehr als ein Dutzend Parteien, die das getan haben. Aber das alleine hilft nichts. Also diese Charta muss jetzt insofern umgesetzt werden, als sie tatsächlich nicht nur ein Bündnis schließen, sondern sie müssen es dann eben auch schaffen, bei der Parlamentswahl die 5%-Hürde zu nehmen. Ich glaube, das wird das Problem sein, dass man das nicht hinbekommen wird und dass deshalb der georgische Traum am Ende tatsächlich wieder, vielleicht auch knapp, aber die Wahl gewinnen wird.
Soweit unser Korrespondent Björn Blaschke über Georgien, das zwischen Russland und EU schwankt und von dem man nicht wirklich weiß, wohin es sich entscheidet. Danke dafür, Herr Blaschke.
Gerne.
Wie sollte die EU darauf reagieren? Bisher gab es nur lautstark erhobene Kritik an dem Verhalten der georgischen Regierung. Kommt da noch mehr? Klaus Remme ist unser Korrespondent in Brüssel. Mit ihm bin ich verbunden. Herr Remme, Georgien ist Beitrittskandidat der EU. Können die Verhandlungen angesichts der Situation dort einfach so gestoppt werden?
Ja, in der Tat. Also der Kandidatenstatus wurde im vergangenen Dezember zuerkannt, aber dieser Status ist eher ein politisches Signal gewesen, so nenne ich es mal, im Dezember, als ein Schritt, der sofortige und konkrete Folgen hatte. Die Verhandlungen haben ja noch nicht begonnen, insofern muss man sie nicht stoppen. Für Verhandlungen oder den Auftakt von Verhandlungen bedarf es, wie bei anderen Kandidaten auch, einer weiteren einstimmigen Entscheidung im Europäischen Rat, und die ist nicht in Sicht. Jetzt erst recht nicht in Sicht, muss man hinzufügen, denn schon vor der Verabschiedung des umstrittenen Gesetzes tat sich die EU mit der Perspektive für Georgien schwer. Aus Brüsseler Sicht ist klar, dass Georgien noch nicht ansatzweise die Voraussetzungen für einen Beitritt erfüllt, auch nicht für Beitrittsverhandlungen. Und deswegen war die Entscheidung, den Status Beitrittskandidat zu verleihen, ich will mal sagen, vor allem ein Vertrauensvorschuss für Georgien, der jetzt wenige Monate später zunehmend problematisch aussieht.
Das Gesetz ist ja seit dem 1. Juni in Kraft. Die EU drohte mit Konsequenzen. Bisher sieht man jedoch davon nichts. Kommt da noch was?
Ja, bisher ist es bei Warnungen geblieben. Das liegt zum einen daran, dass Brüssel Georgien politisch noch nicht aufgeben will. Hier steht ja aus EU-Sicht ein zunehmend problematischer Kurs der Regierungspartei Georgischer Traum gegen eine starke pro-westliche Zivilgesellschaft. Auch Josep Borrell, der EU-Außenbeauftragte, appellierte ja in Richtung Tiflis, noch ist Zeit, den Kurs zu ändern. Und ich glaube, die Hoffnung darauf, dass sich der offizielle Regierungskurs ändert, ist sicher nicht groß. Aber im Oktober stehen Wahlen an und natürlich hofft man auf einen Machtwechsel. Zum anderen aber hat die EU spät und bisher vage reagiert, weil sie wie so oft in außenpolitischen Fragen nicht geschlossen ist. Der Konsens aller Mitgliedstaaten fehlt. Das ist genauso wie beim Thema Nahost.
Es heißt ja, für Sanktionen fehlt die Einstimmigkeit. Das passt ja in diesen Aspekt. Und Ungarn scheint sich da vor allem dagegen zu sperren. Weil Orban sowieso pro-russisch ist oder warum?
Ja, so kann man es sehen. Es ist aber nicht nur Ungarn. Auch die Slowakei hat eine gemeinsame Erklärung der EU verhindert. Die politischen Hürden, die Viktor Orban hier in Brüssel regelmäßig aufbaut, die sind mal so motiviert und sie werden offiziell unterschiedlich begründet. Aber in diesem Fall scheint mir die Sache eindeutig. Orbáns Sympathie für Autokraten, die ist offensichtlich. Er hat ja in Ungarn selbst durch das Souveränitätsgesetz Druck auf Nichtregierungsorganisationen ermöglicht. Und ohne die Geschlossenheit der EU kommt es dann eben zu erheblichen Differenzen. Das stärkt das Bild der EU nicht in der Positionierung. Es gibt am anderen Ende des Spektrums ja starke Unterstützung für die Massenproteste. Am deutlichsten wurde das durch den Auftritt von vier europäischen Außenministern bei Demos in Tiflis. Die Chefdiplomaten aus den baltischen Ländern und aus Island hatten sich zusammengetan und so sozusagen auf eigene Faust die Sache angestoßen, sind nach Tiflis gereist, um den Demonstranten den Rücken zu stärken. Das ist natürlich Gift für diejenigen, die nach einer geschlossenen, entschlossenen Reaktion der EU rufen.
Herr Remme, Sie sprachen es ja gerade an, die Zivilgesellschaft in Georgien ist tatsächlich sehr lebendig und sie hat auch in der amtierenden Präsidentin eine Fürsprecherin. Und der Wunsch ist in der Bevölkerung ja auch sehr groß, sich weg von Russland Europa zuzuwenden. 4/5 sind für den EU-Beitritt. Die Opposition hat sich jetzt zusammengeschlossen gegen die Regierung für die Wahlen im Oktober des Parlaments. Wie kann die EU das alles generell unterstützen und damit auch verhindern, dass sie Georgien an Russland verliert, ohne sich da in innere Angelegenheiten einzumischen?
Ja, Sie beschreiben ein Dilemma. Nicht alle gehen so weit wie die Außenminister, die ich eben ansprach. Und Sie haben es gerade eben selbst gesagt, man kann das ja auch kritisch sehen. Wenn der litauische Außenminister Landsbergis nach Tiflis reist und dort auf einer Demonstration gegen die georgische Regierung spricht, dann ist der Vorwurf der Einmischung in innere Angelegenheiten Georgiens ja nicht weit. Es ist Wasser auf die Mühlen derjenigen, die eben gegen Einflussnahme von außen wettern und agieren. Es bleibt wenigstens bis zu den Wahlen im Oktober eine total schwierige Abwägung. Alle konkreten Maßnahmen, über die geredet wird, haben ihre Nachteile. Über die Aufhebung der Visafreiheit wird diskutiert. Über eine Kürzung von EU-Finanzmitteln, die Georgien zustehen, wird diskutiert. Beides würde aber ja auch die Zivilgesellschaft treffen, die man eigentlich stärken möchte. Es gibt die Forderung, nicht erst zur Wahl im Oktober, sondern sofort schon Langzeitwahlbeobachter nach Georgien zu entsenden. Und generell kann die EU nach diesem Satz gar nicht anders als warnen, dass unter diesen Umständen kein Auftakt für Beitrittsverhandlungen möglich sein wird.
Wie wichtig ist eigentlich Georgien geopolitisch für die EU? Was hören Sie dazu in Brüssel?
Georgien ist wichtig, aber das Land ist ja nicht erst seit kurzem auf Abwägen. Es gab Zeiten, da galt Georgien als Vorzeigekandidat im Kreis von beitrittswilligen Ländern. Das ist längst vorbei. Andererseits, die EU will geopolitisch ja eine selbstbewusstere Rolle spielen. Gerade durch die Erweiterungspolitik soll der offensiven Einflussnahme Russlands und Chinas Einhalt geboten werden. Das gilt für den Westbalkan, das gilt auch für Georgien. Aber nochmal, ohne oder gar gegen die georgische Regierung wird das nicht möglich sein. Die geopolitische Konkurrenz, die ist gerade im Fall Georgiens offensichtlich, und China ist unter anderem durch massive Infrastrukturinvestitionen mit im Spiel.
Klaus Remme, unser Korrespondent in Brüssel, darüber, wie die EU die Situation in Georgien bewertet und wie sie auf die Entwicklung in Georgien Einfluss nehmen kann oder auch will. Danke für das Gespräch, Herr Remme.
Gerne.
Im nächsten Podcast der Weltzeit geht es um die USA und die Kriminalität, die ein großes Wahlkampfthema ist. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie es gut.